Herzlich willkommen zu CardioBeat, der Cardio-Podcast. Professor David Duncker und seine Gäste diskutieren Aktuelles, entdecken Neues und hinterfragen Bekanntes aus der Kardiologie. Bleiben Sie informiert mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim und Lilly Deutschland.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie herzlich zu unserem Podcast CardioBeat, der Cardio-Podcast, zu Themen rund um die Kardiologie. Mein Name ist David Duncker, ich leite das Hannover Herzrhythmuszentrum an der Klinik für Kardiologie und Angiologie der Medizinischen Hochschule in Hannover. Und in unserer heutigen Podcast-Folge sprechen wir über Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern oder EMA-Patienten. Herzfehler zählen zu den häufigsten angeborenen Fehlbildungen mit einer Prävalenz von 0,8% aller Lebendgeborenen. Und davon erreichen heutzutage 90-95% der Kinder das Erwachsenenalter. Und das bedeutet aber natürlich eine lebenslange und häufig spezialisierte Betreuung. Und die Kinderkardiologie im Herzzentrum der Uni Köln hat sich nicht nur auf die Behandlung von Neugeborenen mit sehr komplexen Herzfehlern spezialisiert, sondern betreut auch mit einem interdisziplinären Team die Erwachsenen mit angeborenen Herzfehlern. Und ich freue mich sehr, heute Professor Markus Khalil, den Leiter der Kinderkardiologie der Uniklinik Köln, als Gast begrüßen zu dürfen. Er ist ausgewiesener Experte für interventionelle Kinderkardiologie, aber hat sich eben zusätzlich auf die Betreuung von Kindern mit zum einen schwerer Herzinsuffizienz, aber zum anderen Erwachsenen mit angeborenen Herzfehlern spezialisiert. Markus, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ja, David, vielen Dank für die Einladung und auch für die sehr nette Einführung.
Also Markus, wir müssen uns vielleicht zunächst einmal richtig sortieren, weil ich habe gerade gesagt, du bist Kinderkardiologe. Und trotzdem sprechen wir heute jetzt über ein gemeinsames Thema. Und das finde ich besonders spannend. Was war der Grund, dass du dich damals für Kinderkardiologie entschieden hast?
Tatsächlich waren es die Erwachsenen mit angeborenen Herzfehlern. Ich hatte während meines Studiums mehrere Formulaturen in der Kardiologie gemacht und war eigentlich sehr an der Kardiologie interessiert. Und ich hatte eine Auslandsformulatur in London gemacht und war dort durch Zufall in die Abteilung für Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern gelangt. Damals hieß das noch GUCH, Grown Up with Congenital Heart Defect. Und das hat mich total fasziniert, dass jeder Patient eine andere Anatomie hatte, dass das zum Teil sehr komplexe Patienten waren. Und hier in Deutschland war das zu diesem Zeitpunkt dann die Kinderkardiologie, die neben den Kindern mit angeborenen Herzfehlern auch die Erwachsenen hauptsächlich betreut hatte. Inzwischen hat sich das Feld so ein bisschen aufgeteilt. Wir haben sowohl Kinderkardiologen, die Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern betreuen, als auch Erwachsenenkardiologen sozusagen, die sich auf das Feld spezialisiert haben.
Ja, das ist spannend. Das ist ja ein sehr straighter und geradliniger Weg für das Ziel, das du hattest. Ist ja beeindruckend.
Also ich muss sagen, die Pädiatrie hat mir natürlich auch immer viel Spaß gemacht und deswegen war das für mich die ideale Kombination zweier Fächer.
Ja, mit den Kindern muss es natürlich irgendwann mal anfangen, auch wenn wir gleich nochmal über die Erwachsenen mit angeborenen Herzfehlern sprechen werden. Kannst du uns vielleicht kurz etwas allgemein zu Herzfehlern bei Kindern sagen? Vielleicht, was sind die häufigsten und in welchem Alter detektierst du sie? Und welche spielen dann überhaupt im Erwachsenenalter noch eine Rolle? Wie würdest du uns das sortieren?
Ja, also du hattest das ja vorhin schon in der Einleitung gesagt. Angeborene Herzfehler sind die häufigste Organfehlbildung bei Lebendgeborenen. Fast 1% aller Kinder hat einen angeborenen Herzfehler. Und der häufigste Herzfehler ist einfacher Herzfehler, Ventrikelseptumdefekt, ein einfaches Loch sozusagen. Aber es gibt viele komplexe Herzfehler, die chirurgische Eingriffe benötigen. Es ist so, dass auch wenn heute über 90% unserer kleinen Patienten das Erwachsenenalter erreichen, doch sagen muss, dass ein Großteil dieser Patienten nicht als geheilt betrachtet werden kann, sondern eine lebenslange Betreuung benötigt. Da auch nach einer, sagen wir mal, chirurgischen oder interventionellen Korrektur häufig residuelle Befunde da sind oder sich im weiteren Verlauf andere Probleme herausstellen. Zum Beispiel, dass wir chronische Veränderungen haben infolge von Rhythmusstörungen oder Lungenhochdruck oder einer chronischen Herzinsuffizienz oder Patienten, die zeitlebens eine Zyanose halten. Das heißt, wir haben zwar sehr einfache Herzfehler zum Teil, die man auch gut behandeln kann und die dann als geheilt betrachtet werden können. Das sind zum Beispiel Patienten, die einen einfachen Ventrikelseptumdefekt haben oder einen Vorhofseptumdefekt. Aber ein Großteil der Patienten, die im Kindesalter einen komplexen chirurgischen Eingriff erfordern, diese müssen, davon müssen wir ausgehen, ihr Leben lang betreut werden.
Und was wären das zum Beispiel für Vizien? Was sollte man gehört haben? Neben dem VSD und dem ASD, dass das gesagt wäre, sehr simpel.
Genau, also die Herzfehler, die man vielleicht gehört haben sollte, sind Fallot'sche Tetralogie. Das ist eigentlich der häufigste zyanotische Herzfehler. Bei der Fallot'schen Tetralogie liegt ein großer Ventrikel-Septum-Defekt vor. Und dadurch, dass dieser Septum-Defekt im Ausflusstrakt liegt, ist die Aorta etwas verkippt und liegt genau über diesem Loch drüber und engt dabei die Pulmonalarterie ein, sodass man eine Pulmonalstenose hat und dadurch einen präferentiellen Fluss auch vom venösen Blut in den Körperkreislauf. Die Fallot'sche Tetralogie kann sehr gut korrigiert werden, aber diese Patienten verlieren meistens ihre Pulmonalklappe schon im Kindesalter. Diese muss also im Verlauf mehrfach ersetzt werden. Und es muss ein großer Patch in das Ventrikelseptum eingenäht werden. Zum Teil muss auch eine Ventrikulotomie durchgeführt werden. Das heißt, wir haben hier Narben, die zu Herzrhythmusstörungen führen können. Wir haben eine Klappeninsuffizienz oder Klappenstenose im Bereich der Pulmonalklappe und eventuell im weiteren Verlauf dann auch Herzinsuffizienz durch einen eingeschränkten Ventrikel, der frühzeitig operiert wurde. Und vielleicht muss man auch hier an dieser Stelle noch mal ein bisschen weiter ausholen. Wenn man sich mit EMA beschäftigt, dann muss man sich auch mit der Geschichte der Medizin beschäftigen und vor allem Geschichte der Chirurgie oder der Herzchirurgie, da diese Patienten zum Teil, also die Fallot'sche Tetralogie, die ersten Operationen wurden in den 50er Jahren durchgeführt. Die Operationstechniken waren in den 50er, 60er, 70er Jahren natürlich eine ganz andere Techniken verwendet als Ende der 90er Jahre. Das waren so die goldenen Jahre der Herzchirurgie. Und daher sollte man auch ungefähr wissen, was wurde für eine Operationstechnik verwendet. Je nachdem, weil wir Patienten haben, die auch 50 Jahre alt sind oder 60. Ist jetzt aus internistischer Sicht ja gar nicht so alt. Aber aus kinderkardiologischer Sicht sind das schon ältere Patienten, bei denen noch alte Operationstechniken angewandt wurden und die auch andere Komplikationen eventuell haben.
Ja, das ist interessant, dass du das sagst, weil man sich quasi mit den Problemen, die man dann vor 30, 40 Jahren gebaut hat, dann heute jetzt irgendwie arbeiten muss. Auch wenn man heute vielleicht bessere Techniken hat, sind die Erwachsenen ganz anders operiert worden, die heute bereits Erwachsene sind mit einem damaligen Vizium. Also das finde ich schön, wie du sagst, man muss sich auch mit der Geschichte der Medizin beschäftigen. Das macht es wahrscheinlich auch nochmal so spannend, weil man sich dann in alte Befunde nochmal reinlesen muss und verstehen muss, wie hat der Chirurg damals gedacht.
Genau, leider sind nicht immer alte Befunde da. Das heißt, es ist dann doch eine Detektivarbeit, man muss annehmen, der ist wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt operiert worden. Und damals hat man zum Beispiel bei der Präparatur der Fallot'schen Tetralogie eine großzügige Ventrikulotomie durchgeführt. Das heißt, der hat eine große Narbe im ventrikulären Bereich, während man heute ja oder seit den 90ern schon eher eine Schlüssellochtechnik, man versucht durch die Trikuspidalklappe so viel wie möglich zu korrigieren und versucht natürlich so geringe Einschnitte in den Ventrikel durchzuführen wie möglich.
Okay, du hast gesagt, Fallot'sche Tetralogie, das ist das Häufigste und das sollte man schon mal gehört haben, haben die meisten wahrscheinlich auch schon. Was sollte man noch zumindest wiedererkennen, dass man darüber mal stolpert an Vizien?
Ja, vielleicht, wenn wir überhaupt über EMA-Patienten sprechen, drei Gruppen bilden. Es gibt EMA-Patienten, bei denen wir die Diagnose das erste Mal überhaupt im Erwachsenenalter stellen. Und das sind sehr einfache Herzfehler. Also der ASD ist der häufigste Herzfehler, den man im Erwachsenenalter erst detektiert oder eine partielle Lungenembolie. Aber es ist manchmal erstaunlich, was erst im Erwachsenenalter bei einigen Patienten auffällt. Und dann haben wir natürlich Herzfehler, die die ganze Zeit keine Behandlung erfordert haben, also die im Kindesalter gemonitort worden sind, zum Beispiel Aortenklappenstenose, die moderat waren oder eher einfache Vizien und die dann erst im Erwachsenenalter behandlungspflichtig waren. Und dann haben wir natürlich diese Herzfehler, von denen ich gerade geredet habe, Restbefunde und Folgeprobleme von korrigierten Herzfehlern. Und eine große Gruppe von Herzfehlern sind die, die wir so korrigieren können, dass wir zwei Herzkammern haben, also keine biventrikuläre Situation herstellen können. Das heißt, wir haben entweder einen rechten Ventrikel, der zu klein ist, oder einen linken Ventrikel. Und in diesen Fällen muss eine Palliation durchgeführt werden. Und das macht man in mehreren chirurgischen Eingriffen häufig. Und letztendlich resultiert das in einer sogenannten Fontan-Zirkulation. Und diesen Begriff sollte man kennen, die Fontan-OP, weil davon haben wir sehr viele Patienten. Und bei der Fontan-Operation es ist letztlich so, dass das Blut aus der oberen Hohlvene und aus der unteren Hohlvene über einen Tunnel direkt mit der Pulmonalarterie verbunden sind, also ohne einen subpulmonalen Ventrikel. Das heißt, das Blut fließt direkt in die Lunge. Die Pulmonalarterie ist nicht mit dem Ventrikel konnektiert und wir haben nur einen Ventrikel. Und stellt man sich vor, wie funktioniert das überhaupt? Wie kann das Blut denn so in die Lunge fließen? Und die Triebkräfte bei so einer Fontanzirkulation sind ja einmal die diastolische Funktion des Herzens, dann aber auch die Atmung durch den negativen Intratorkaldruck und die Blutdruck. Und diese Patienten haben in der Regel eine normale Sättigung, wenn man so eine Kreislauftrennung herbeigeführt, aber sie haben nur eine Herzkammer sozusagen und haben damit natürlich im Vergleich zu Herzgesunden eine eingeschränkte körperliche Belastbarkeit, die ca. bei 60% liegt. Im weiteren Verlauf, je länger man diese Fontanzirkulation hat, kommen dann immer mehr komplexe Probleme hinzu. Genau, also auf unterschiedlichstem Level.
Wie zum Beispiel, was sind das dann für Probleme?
Also man kann sich ja vorstellen, dass der Fluss in die Pulmonalarterie relativ langsam ist, weil wir keine vorgeschaltete Kammer haben. Das heißt, eine Antikoagulation ist erforderlich. Aber je nachdem, wie der Patient oder wie konsequent er die Antikoagulation durchführt, kommt es dann doch immer wieder zu thromboembolischen Komplikationen. Selbst wenn es keine größeren thromboembolischen Komplikationen gibt, muss man davon ausgehen, dass Mikrothromben mit der Zeit immer mehr entstehen und sich in den kleinen Lungengefäßen ablagern. Und das erhöht ja den pulmonalvaskulären Widerstand. Und wir haben ja keine Pumpe, die das Blut aktiv durch die Lunge pumpt. Das heißt, der pulmonalvaskuläre Widerstand ist wirklich die Sanduhrenge oder der Flaschenhals. Und dadurch steigt dann der venöse Druck immer mehr an. Der ist sowieso bei einer Fontanzirkulation erhöht. Der liegt so im Schnitt, sagen wir mal, zwischen 10 und 14 mm Hg. Das heißt, wir haben eine chronische venöse Stauung und das heißt, auch in der Leber haben wir eine Stauung. Es kommt hier zu Umbauvorgängen. Wir haben in ca. 5-10% eine schwere Komplikation, nennt sich Eiweißverlustsyndrom. Da wird dann durch eine Entzündung im Darm und zum chronischen Eiweißverlust und einhergehend damit im Albuminmangel und Verlust von Immunglobulin kann es hier zu schweren Infektionen kommen. Und im Prinzip muss man einfach sagen, dass die Fontanzirkulation, je länger sie läuft, umso schlechter läuft sie irgendwann. Und das ist wirklich eine Palliation. Irgendwann muss man sich entscheiden, ob das Organ ersetzt werden muss, ob eine Herztransplantation hier eine Möglichkeit darstellt, und zwar bevor es zu weiteren Organschäden kommt. Und irgendwann kommt neben der Leber auch noch die Niere und die Lunge sowieso zu Schaden.
Also umso wichtiger, dass solche Patienten dann auch in sicherlich spezialisierten Zentren wie euren dann behandelt werden, was wahrscheinlich aus unterschiedlicher Perspektive dann in dem Moment wichtig ist, weil du gesagt hast, die Lösung ist dann, je nachdem, was das Problem gerade ist, vielleicht eine Intervention von dir meinetwegen, aber vielleicht auch der Chirurg, der dann transplantieren soll, wie du gerade erklärt hast, oder auch andere Probleme, die dann in sehr spezieller Hand dann liegen müssen. Wie schätzt du das ein? Sind die alle gut versorgt, diese Patienten? Oder brauchen wir mehr von diesen Zentren? Wie würdest du das einschätzen?
Das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Wir wissen gar nicht, wie viele EMA-Patienten wir genau haben. Wir haben in Deutschland wahrscheinlich so um die 300.000 schätzungsweise. Wir haben kein Register und alle 10 Jahre kommen nochmal 60% dazu. Die Versorgung von diesen Patienten sollte in spezialisierter Hand liegen. Oder zumindest sollte ein guter Austausch zwischen spezialisierten und nicht so spezialisierten Kräften bestehen. Und das ist leider nicht immer der Fall. Muss man auch sagen, es gab Umfragen, man muss sagen, ja, wahrscheinlich so fast 30-40% der EMA-Patienten werden nicht von Spezialisten betreut. Ja, das waren Umfragen, die sind vor einigen Jahren erschienen. Da kam heraus, dass fast 50% der EMA-Patienten von Hausärzten betreut werden und 40% der EMA-Patienten gar nicht wissen, was das spezialisierte Versorgungsstruktur
ist. Und glaubst du, das ist eine Unterversorgung oder liegt das daran, dass du ja auch gesagt hast, ein Großteil der angeborenen Herzfehler sind auch gar nicht so relevant wie ein ASD oder so. Der muss vielleicht auch gar nicht in ein Spezialzentrum. Wie muss man das einschätzen?
Ich glaube, das liegt daran, dass es dem Patienten häufig gut geht. Bei gutem Befinden fehlt halt häufig so das Verständnis für die Notwendigkeit von regelmäßigen Kontrollen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Fallot'sche Tetralogie habe und damals ist die Klappe entfernt worden oder man musste die Pulmonalarterie so weit erweitern, dann hat man häufig eine hochgradige Pulmonalklappeninsuffizienz und damit kommt man erstmal lange gut aus. Der Ventrikel dilatiert immer weiter, aber irgendwann kommt es dann zu einer Belastungseinschränkung. Aber das ist dann schon häufig relativ spät. Und das heißt, es gibt auch Patienten, die komplexe Herzfehler haben, denen es aber gut geht und die einfach erstmal gar nicht einsehen, dass sie regelmäßig kontrolliert werden müssen. Zum Teil liegt das daran, dass diese Patienten nicht gut aufgeklärt wurden und dass einfach mit der Zeit Befunde verschwunden sind. Ist auch ein bisschen, sage ich mal, ein Problem, wie diese Patienten früher behandelt worden sind. Häufig hat man mit den Eltern nur kommuniziert, gar nicht mit diesen Patienten. Also viele HEMA-Patienten haben relativ wenig Informationen über ihre eigene Krankheit. Das liegt daran, dass da einfach eine Überbehütung häufig vorgelegen hat und auch umgedreht die Kinderärzte, diese Patienten auch praktisch, dass die Transition ins Erwachsenenalter praktisch medizinisch auch nicht immer gut gemacht wurde. Dadurch fehlen einfach viele Informationen.
Das heißt, man muss die Patienten und die Angehörigen und die Mitbehandelnden gut informieren und auch einen Plan haben, wie geht es jetzt weiter? Was sind jetzt erforderliche Nachsorgeintervalle vielleicht? Klingt so banal, aber ich sehe, was du sagst, dass das eine Herausforderung ist, gerade wenn man junge Erwachsene irgendwie in eine chronische Erkrankung mit begleiten möchte.
Genau. Und was man vielleicht auch sagen muss, jetzt für den klinischen Alltag, wir haben viele EMA-Patienten, also wie gesagt, eine zunehmende Anzahl und die tauchen immer wieder in die Notaufnahmen auf. Und das heißt, auch nicht spezialisierte Ärzte werden immer wieder mit EMA-Fällen konfrontiert werden. Und da ist es wichtig, dass auch Kardiologen wissen oder Internisten, die jetzt in der ZNA arbeiten oder andere Disziplinen, dass es spezialisierte Zentren gibt und dass man sich dort, wenn jetzt so ein Patient nachts aufschlägt, eventuell einfach telefonisch auch schon mal erste Informationen oder Hilfe holen kann in einem spezialisierten Zentrum, wenn es nicht im eigenen Zentrum sowas gibt.
Dann kommen wir nochmal auf dieses Zentrum und die Zusammenarbeit in diesem Zentrum, weil für mich das Faszinierende auch ist, wer da alles miteinander verzahnt werden muss. Also du hast schon gesagt, das sind die Kinderkardiologen, es sind aber auch Herzchirurgen oder Kinderherzchirurgen, es sind die Erwachsenenkardiologen. Wahrscheinlich sind es noch mehr Disziplinen. Wie funktioniert das bei euch und welche Rolle nehmt ihr als Kinderkardiologen dabei vielleicht ein?
Also hier arbeiten wir sehr eng mit der Kinderherzchirurgie und der Kardiologie zusammen. Unsere Patienten werden von meinem Kollegen Dr. Ullmann betreut. Wir haben also eine Transition, dass die Patienten dann, wenn sie ins Erwachsenenalter kommen, dort mit betreut werden. Und wir haben dann gemeinsame Fallkonferenzen, dass wir diese Patienten besprechen. Wichtig sind auch die Radiologen, weil wir noch eine gute Bildgebung benötigen. Also gerade das MRT spielt eine sehr wichtige Rolle, sowohl zur Funktionsanalyse als Verlaufsanalyse, aber auch weil man echokardiografisch und sonst wirklich ein eingeschränktes Schallfenster hat, wenn so ein Patient schon mehrfach operiert wurde. Und natürlich dann, wenn Eingriff benötigt wird, auch die Anästhesie und ein gutes psychosoziales Team, was diese Patienten rundherum betreut. Weil es sind ja chronisch kranke Patienten, auch hier in diesem Bereich viele Probleme, sage ich mal. Also sei es jetzt Ängste oder Angststörungen, dann die eingeschränkte körperliche Leistungsfähigkeit, die über lange Zeit bestand und auch häufig Schwierigkeiten in Beziehungsbereichen. Dann so Fragen wie Schwangerschaft oder Berufswahl, all diese Sachen sollten halt auch in einem interdisziplinären Team mit erfasst werden, oder? Damit man diesen Patienten gut beraten und behandeln kann.
Ja, also bestimmt total elementare Fragen. Wenn du so junge Patienten, die aber mit einer schweren Diagnose konfrontiert sind, dann betreust, dass du mit denen über solche Sachen sprichst. Welchen Beruf kann ich ausüben? Das ist ja für den Patienten, der zu uns in die Erwachsenenkardiologie nach Herzinfarkt kommt, die haben ja meistens alle schon Berufe und haben dann halt einen Herzinfarkt. Bei jungen Erwachsenen ist es dann möglicherweise anders. Und betreut ihr das alles mit? Also besprecht ihr auch die Berufswahl in eurer Fallkonferenz beispielsweise?
Genau, also die dann vielleicht eher in einem kleineren Team, da ist dann das psychosoziale Team. In den ersten Gesprächen, dann wird der Berufswunsch zum Beispiel geäußert vom Patienten und dann wird vom medizinischen Team nochmal die Meinung dazu geben, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ein Beruf ist dann mit einer schweren körperlichen Arbeit verbunden ist, aber dass jetzt zum Beispiel bei einer Fontanzirkulation in der eingeschränkten ventrikulären Funktion würde man den Patienten eventuell davon abraten. Also das sind sehr individuelle Beratungen.
Ich glaube, Schnittstellen sind wie immer ganz zentrale, wichtige Punkte in dieser Versorgung von komplexen Patienten. Finde ich so gut, dass du das ansprichst. Wir hatten schon einige Podcast-Episoden hier über sehr interessante Schnittstellen zu Herzchirurgie und Kardiologie oder auch Psychiatrie und Kardiologie mit dem Bereich Psychokardiologie. Haben wir hier auch schon festgestellt bei diesem Podcast, wie wichtig diese und auch interessant, wie diese Schnittstellen immer wieder sind. Ich habe irgendwie das Gefühl, du hast eben über Detektivarbeit bei diesen Patienten gesprochen. Das macht dieses ganze Feld auch für mich immer wieder so spannend. Ich sehe das natürlich aus meiner Rhythmusbrille, aber gerade Herzrhythmusstörungen sind bei diesen EMA-Patienten ja immer wieder auch ein Thema aus unterschiedlichsten Gründen, sei es plötzliches Herzbruchrisiko oder eben irgendwelche narbenassoziierten Arrhythmien. Und von daher habe ich sehr, sehr viel Kontakt und kann sehr gut nachvollziehen, was du da gerade zu berichtest, auch in der Zusammenarbeit.
Genau, also was ich auch vergessen habe natürlich zu erwähnen ist, und das ist sehr wichtig, du hast es gerade nochmal gesagt, also wenn ich sage jetzt auch Zusammenarbeit mit den Kardiologen, sind das natürlich, ist enorm wichtig, der Rhythmologe. Also ja, das muss ja, das ist nochmal wirklich wichtig, jetzt nicht nur, als mit dir spreche, aber es ist so, ich meine, die häufigsten Gründe, warum diese Patienten eine Krankenhausbehandlung erfordern, sind Herzrhythmusstörungen. Danach Herzinsuffizienz und Endokarditis. Aber Herzrhythmusstörungen stehen ganz oben. Das sind nun mal komplexe Patienten, aber es sind auch Patienten, die eine Herzrhythmusstörung auch deutlich weniger, nicht sehr lange vertragen. Wenn wir jetzt von Patienten mit einer Fontanzirkulation ausgehen, ich habe gesagt, da fließt da das Blut sozusagen ohne eine vorgeschaltete Pumpe in die Lunge und das funktioniert aufgrund dieser Triebkräfte und das ist die diastolische Funktion vom Herzen und die Atmung. Aber wenn wir jetzt eine Rhythmusstörung haben oder eine AV-Dyssynchronität oder eine supraventrikuläre Tachykardie oder Vorhofflattern, dann funktioniert das nicht mehr. Und das wird häufig auch etwas falsch eingeschätzt. Und vielleicht, wenn so ein Patient kommt und er hat eine moderate Tachykardie, sage ich mal mit 160, 170, dann denkt man, man kann ja noch ein bisschen warten und erstmal schauen, was man als an Diagnostik machen kann. Aber diese Patienten dekompensieren ziemlich schnell, wenn er jetzt Vorhofflattern hat mit 2-2-1 oder 3-2-1 Überleitung. Man muss bei diesen Patienten schnell tätig werden, sich schnell auch, wenn man selber jetzt sich nicht so mit dem Rhythmus und der Rhythmusdiagnostik oder Therapie auskennt, schnell Hilfe holen. Weil diese Patienten dekompensieren wirklich innerhalb von Stunden.
Ja, das muss man aber dann natürlich auch erstmal wissen, wenn man sonst immer den Standard-Vorhofflimmer-Patienten sieht, den man 2 Tage erstmal liegen lassen kann und es passiert gar nichts, dann braucht man natürlich einmal das Verständnis oder man muss das einmal gesehen haben, dass diese Patienten das wirklich nicht verkraften, damit man dann schnell schaltet, die wieder rhythmisiert oder irgendwie anders eingreift.
Genau, also so Fontanpatienten, ich meine, das kannst du besser erklären als ich, aber bei so Patienten würde man auch relativ schnell elektrisch dekardiovertieren und jetzt erst nicht versuchen, die medikamentös lange zu behandeln.
Ja, genau. Da sind wir auch hier sehr konsequent und sehr schnell. Aber natürlich aus unserer Erfahrung heraus, dass wir auch mal andere Situationen erlebt haben oder die Patienten dann übernommen haben, wo das vielleicht verpasst wurde. Und wir arbeiten ja in der Medizin einfach sehr viel mit Erfahrungswerten. Was habe ich schon erlebt? Welchen Patienten habe ich schon mal gesehen, der das nicht verkraftet hat? Und dann schreite ich früher ein. Also da müssen wir wahrscheinlich einfach auch mehr dieses Wissen noch teilen und auch immer mal wieder in Erinnerung rufen, wie wichtig das ist, weil es doch seltene Situationen bleiben. Ne? Auch wenn das grundsätzlich immer mehr werden von diesen Patienten, sieht der einzelne Arzt in der Notaufnahme dann doch nur selten mal wirklich so einen Fall.
Genau, aber ich glaube, es wird immer mehr. Also es liegt natürlich daran, dass jetzt diese Patienten älter werden und die Probleme dann einfach jetzt immer manifester werden.
Lass uns noch mal wieder weg leider von den Rhythmusstörungen gehen und noch mal allgemein über die Interventionen bei diesen Patienten sprechen. Das ist jetzt natürlich sehr schwierig, pauschal zu sagen, was brauchen diese Patienten, weil es ja gar nicht diese eine Gruppe ist, sondern das hast du ja mehrmals gesagt, es sind viele unterschiedliche Vizien mit vielen unterschiedlichen Verläufen, Schweregraden und auch Voroperationen. Aber was sind denn so häufige Interventionen, über die man dann im Erwachsenenalter nachdenken muss bei diesen Patienten, die beispielsweise als Kinder operiert wurden und dann in die Erwachsenen-Sprechstunde, in die Nachsorge kommen. Worüber stolpert man oder spricht man dann?
Eine ganz typische Intervention ist natürlich ein Klappenersatz in Pulmonaldisposition. Das ist gerade bei der Fallopian Tetralogie, aber auch bei anderen Herzfehlern müssen wir oder haben wir frühzeitig einen Ersatz der Pulmonalklappe durchführen müssen. Und diese Klappen wachsen nun mal nicht mit und müssen immer wieder ersetzt werden durch biologische Klappen, die immer noch eine begrenzte Lebensdauer haben. Und ist das gerade in Pulmonaldisposition, ist häufig ein Klappenersatz notwendig. Und das kann man sehr gut perkutan durchführen. Also ist ja die TAVI bekannt, aber bevor es die TAVI gab, gab es praktisch das Verfahren schon der Kinderkardiologie. Also ein perkutaner Klappenersatz ist eine häufige Intervention, die man durchführt.
Und das machst dann auch du als Kinderkardiologe bei den Erwachsenen oder macht ihr das gemeinsam mit Erwachsenenkardiologen oder wie läuft das bei euch?
Genau, also je nachdem, wir machen das jetzt hier bei uns zusammen, also mit dem kinderkardiologischen Team. In meiner früheren Arbeitsstelle haben das nur die Kinderkardiologen gemacht. Es ist etwas, je nachdem, wer die Erfahrung hat, aber im Prinzip liegt die Erfahrung meistens bei den Kinderkardiologen, diesen Eingriff durchzuführen. Also es gibt ein paar Ausschlusskriterien, wie immer, wenn man eine Klappe implantiert. Ja. Als erstes muss man schauen, ob die Koronarien weit genug entfernt sind vom Ausschlusstrakt, wenn man die Klappe implantieren will. Gerade bei der Fallopian Tetralogie oder bei bestimmten anderen Herzfehlern gibt es Koronaranomalien, wo dann die LAD aus der rechten Koronararterie entspringt und den Ausschlusstrakt überquert. Und dann würde man, wenn man jetzt hier einen Stent und einen Stent tragende Klappe implantiert, eine Koronarischämie verursachen. Also das ist das eine. Und das andere ist, dass diese, gerade wenn man eine Fallopian Tetralogie hatte als Kind, und der Chirurg jetzt nicht nur die Klappe entfernt hat, sondern auch den Ausschlusstrakt erweitert hat, dann kann das mit der Zeit wirklich sehr weit sein. Und so ein Stent tragende Klappe hat also einen maximalen Durchmesser, den man dann implantieren kann. Und wenn das Ganze zu weit dilatiert ist, dann kann man das auch interventionell, kann man dann auch keinen Klappenersatz durchführen. Es sind jetzt natürlich neue Klappen auf den Markt gekommen. Wir haben ja vorher sogenannte ballondilatierbare Stents oder Klappen gehabt. Und jetzt gibt es jetzt selbst expandierbare Systeme, die auch größeren Durchmesser erlauben. Also auch da gibt es Entwicklungen. Häufig wurden ja die Pulmonalarterien auch, sagen wir mal, mit irgendwie chirurgisch behandelt, dadurch, dass es eventuell Stenosen gab, dass der Chirurg dann ein Patch eingeführt hat oder eingenäht hat, um die Pulmonalarterien zu erweitern. Und häufige Interventionen sind Pulmonalstenosen, die man dilatieren und vor allem auch mit dem Stent versorgen muss. Aber auch mal Aortenbogen haben wir, gerade Aortenismusstenosen, die vielleicht eine Aortenismusstenose nach chirurgischem Eingriff oder eine native Aortenismusstenose behandeln wir im Katheter primär, wenn wir hier auch Stents einsetzen. Und manchmal, wenn residuelle Befunde da sind, wie residuelle Ventrikel-Septum-Defekte oder andere Shunts, die mit der Zeit entstanden sind, können wir diese im Katheter natürlich verschließen. Im Prinzip versuchen wir, ein Langzeitkonzept zu haben für unsere Patienten. Versuchen, die Eingriffe auf eine notwendige Anzahl zu reduzieren, aber wir müssen diese Eingriffe natürlich auch rechtzeitig durchführen. Einfach mit dem Plan, eine möglichst gute Lebensqualität und eine möglichst normale oder möglichst lange Lebensdauer zu erreichen bei guter Lebensqualität. Das ist praktisch das Konzept, was dann für jeden Patienten dahinter stecken sollte.
Ja, ich glaube, das Gute ist schon mal zu sagen, nicht für jedes Problem muss der Patient, der häufig dann schon mehrmals im Kindesalter operiert worden ist, dann wieder und wieder operiert werden, weil ihr sehr viel eben interventionell jetzt auch lösen könnt, was gerade für diese mehrfach voroperierten Patienten dann auch großer Vorteil ist.
Absolut. Also auch gerade wenn ein Patient mehrfach operiert worden ist, dann hat er wirklich massive Verwachsungen. Also das ist wirklich kein Spaß für den Chirurgen. Da muss er erstmal lange präparieren, bis er ins Operationsfeld kommt. Und da ist gerade dieses interdisziplinäre Vorgehen. Wir besprechen diese Fälle immer im Team und dann wird auch entschieden, manchmal wirklich mit dem Chirurgen. Der Chirurg sagt, nee, mach du das oder da ist doch die chirurgische Lösung die bessere. Also es wird wirklich im Team entschieden und muss auch im Team entschieden werden. Dafür sind die Patienten einfach komplex und nur so können wir auch das Beste für sie erreichen.
Für den Schluss muss ich dir noch einmal diese Frage stellen, weil wir jetzt schon so viel darüber gesprochen haben, dass das alles komplex ist und dass du eigentlich sehr viel Bildsprache auch schon benutzt hast für ein Podcast-Format, um darüber über komplexe Vizien zu sprechen. Wie würdest du empfehlen, kann sich ein Erwachsenenkardiologe oder eine Erwachsenenkardiologin diesem Thema am besten nähern, um zu verstehen, wie fließt jetzt hier in diesem Kreislauf wirklich das Blut, was ist davor operiert, wo finde ich was über die OP-Techniken, über die Medizingeschichte, wie du gesagt hast, wenn sich jetzt jemand in dieses Thema reinarbeiten möchte, was würdest du ihm empfehlen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde anfangen ganz einfach mit den Leitlinien. Also es gibt ja die Leitlinien für Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern. Und da sind schon mal die wichtigsten Sachen eigentlich zusammengefasst. Und da sieht man schon, okay, also ist die Fontanzirkulation jetzt vielleicht nicht erklärt, aber dann sieht man, okay, Fontanzirkulation ist wichtig. Dann kann man sich diese nochmal separat anschauen. Oder wenn man auch in einem Zentrum ist, wo Kinderkardiologen sind, sich auch mal austauschen. Also im Prinzip ist natürlich toll, wenn man auch mal woanders hospitieren kann, aber das ist natürlich selten möglich. Aber ich glaube, ansonsten rein praktisch würde ich mit den Leitlinien anfangen. Die sind überschaubar und mich dann anhand der Dinge, die dort beschrieben sind, die einzelnen Herzfehler oder Witzchen, die da zusammengefasst sind, einmal anschauen. Und es gibt ja dann doch auch relativ intensive Fortbildungen, auch EMA-Fortbildungen, die sind dann an 2 Tagen, wenn da komplexe Themen dann nochmal besprochen werden. Es gibt Konferenzen, die man besuchen kann, und ich glaube, das bringt sehr viel in kurzer Zeit.
Ja, das ist sehr gut, dass du uns so einen greifbaren Tipp wie Leitlinien schon mal anbietest. Das gibt doch Hoffnung für die, sich in dieses komplexe Thema einarbeiten wollen. Das finde ich gut. Ich möchte dich zum Abschluss fragen, frage ich alle meine Gäste, kannst du uns deine persönlichen 3 Do's und Don'ts zu Patienten mit angeborenen Herzfehlern mitgeben?
Ich meine, ich habe ja auch schon reingehört in den Podcast. Also Do's wären jetzt auch gerade für jemanden, der jetzt nicht in der Materie ist, einfach frühzeitig sich Hilfe holen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Patienten habe mit einem angeborenen Herzfehler, gerade wenn es jetzt nachts in der ZNA ist, es gibt so überregionale EMA-Zentren, da hat auch immer jemand Dienst. Den kann man in der Regel auch mal anrufen und sagen, okay, ich habe jetzt einen Patienten, der kommt laut Arztbrief mit der und der Diagnose und diesen Beschwerden, und sich einfach frühzeitig Informationen zu holen, wenn es nicht überschaubar aussieht. Was extrem hilfreich ist, sind Vorbefunde. Vorbefunde, das klingt jetzt so einfach, aber das heißt, wie sah das EKG beim letzten Besuch aus, wie war die Sättigung? Wie ging es den Patienten? Ich meine, alleine die Frage, ob ein Sinusrhythmus vorliegt oder ein Atrialektopa-Rhythmus, kann beim Patienten, der jetzt ein Situs inversus und Dextrokardia hat, schon eine Herausforderung sein. Was ganz wichtig ist, ist die Endokarditis-Prophylaxe. Das sind die meisten Patienten, gehören ja doch zu dem Hochrisiko, zur Hochrisikogruppe. Und die Endokarditis ist immer wieder ein Problem, auch wenn man diese Patienten anders auch regelmäßig betreut, immer wieder auf die Endokarditis-Prophylaxe hinweisen, auch selbst auf die Einhaltung achten. Don'ts, oder was sollte man nicht? Ich habe vorhin schon mal gesagt, bei Herzrhythmusstörungen, gerade wenn es Patienten, die eine Fontanzirkulation sind, nicht abwarten, sondern frühzeitig handeln und schnell handeln. Diese Patienten neigen dazu, ihre Beschwerden zu paralysieren. Das liegt daran, dass sie einfach lange an ein vielleicht niedrigeres Niveau gewöhnt sind. Und das heißt, in der Anamnese neigt man dazu, diese Patienten vielleicht erstmal zu überschätzen, die ihre Beschwerden erstmal als gar nicht so schlimm oder gravierend empfinden, aber objektiv gesehen vielleicht schon eine massive Herzinsuffizienz vorliegt. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, EMA-Patienten sind nicht automatisch zyanotische Patienten. Das heißt, auch hier Zyanose daher nicht als gegeben betrachten. Wenn Patienten jetzt noch eine Sättigung von 85 aufschlagen, dann muss man sich einfach die Vorbefunde wirklich anschauen. War der schon immer so zyanotisch oder hat er jetzt ein akutes Problem? Auch der kann eine Lungenembolie entwickeln, auch zum Beispiel Patienten mit einer Fontanzirkulation. Aber häufig sind diese Patienten, sagen wir mal, gerade wenn sie noch andere Probleme haben, wird die Zyanose häufig eher auf den chronischen Herzfehler geschoben. Aber es kann auch ein neu aufgetretenes Problem sein. Ja, und letztendlich soll man sich nicht, trotz allem, was ich jetzt hier gesagt habe, soll man sich nicht abschrecken lassen. Also ich glaube, wenn man mit gesundem Menschenverstand daran geht, dann ist es wie immer, dann kann man viele Probleme lösen. Und gerade im Austausch mit anderen kommt man dann auch schnell weiter.
Ja, super. Das ist ein perfektes und sehr ermutigendes Schlusswort. Vielen Dank, lieber Markus, dass du uns einen Einblick gegeben hast in deine spannende Arbeit und in dieses komplexe Themenfeld der angeborenen Herzfehler. Wir haben gemerkt, dass das einfach sehr schwierig ist, das wirklich zu durchdringen. Und trotzdem hast du uns zuletzt dann doch Mut gemacht, dass man sich dem Ganzen auch nähern kann und dass Patienten dann gut versorgt sein können. Also vielen Dank, dass du da warst.
Ja, vielen Dank, David. Ich habe mich sehr gefreut, da sein zu dürfen.
Ja, und ich danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie mit dabei waren. Und ich lade Sie zu den nächsten Folgen herzlich ein, in denen wir uns mit neuen Themen beschäftigen werden. Eines der nächsten Themen wird erfolgreich publizieren sein, aber auch Onkokardiologie als neues Themenfeld in der Kardiologie. Ich freue mich auch hier wieder auf interessante Gesprächspartner und ich freue mich auf Sie, wenn Sie wieder einschalten. Bis dahin alles Gute und auf Wiederhören beim Cardio Beat, der Cardio Podcast.
Das war Cardio Beat, der Cardio Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim und Lilly Deutschland. Hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn Professor David Duncker und seine Gäste diskutieren, entdecken und hinterfragen.